Das Thema heute Morgen soll sein, Gott redet. Wie können wir hören? Wie können wir Gottes Reden wahrnehmen? Und wir wollen das versuchen anhand der ersten Missionsreise vom Apostel Paulus etwas nachzuvollziehen. Wer letzte Woche schon mal da war, der kennt dieses Bild schon. Das ist so die grobe Anzeige, wo Paulus überall unterwegs war nach der Apostelgeschichte. Die ersten beiden Reisen gingen nach Kleinasien, also heutige Türkei. Dann war er in der dritten bis nach Europa, also Griechenland hauptsächlich gekommen. Und die vierte Reise ging dann nach Rom, wo er als Gefangener dahin geführt wurde und dann da auch als Märtyrer um seines Glaubens willen umgebracht wurde. Die erste Missionsreise ist in diesem Gebiet, das gucken wir uns also jetzt noch mal etwas genauer an. Sie startet in Antiochia. Dieser Ort ist uns vielleicht nicht ganz so bekannt. Wenn wir an biblische Orte denken, dann denken wir mehr an Jerusalem. Das ist so die wichtigste Stadt, die heilige Stadt für Christen und Juden und Muslime. Bis heute, auch damals, spielte sie natürlich die entscheidende Rolle. Aber Jerusalem war so im Römischen Reich nicht so die größte Stadt, gar keine wichtige Stadt genau genommen, sondern die großen Städte, ich habe sie hier mal aufgelistet, soweit ich das rausfinden konnte. Das waren die größten Städte im Römischen Reich. Rom natürlich in Italien, dann Alexandria in Ägypten, am Nordrand von Ägypten. Und dann kommt schon Antiochia in Syrien. 500.000 Einwohner sollen die damals gehabt haben. Das ist eine echte Megastadt gewesen, eine Megacity zu der damaligen Zeit. Eine große Stadt, eine reiche Stadt und eine internationale Stadt. Mehrere Handelswege kreuzen sich da mit einem Hafen. Also das war eine große Stadt. Und dann gibt es noch Karthago in Nordafrika, in Tunesien, heutigen Tunesien. Das waren so die größten Städte. Wenn ihr es so vom inneren Auge habt, ist das fast wie so ein Quadrat. In jeder Ecke des Römischen Reiches eine große Stadt. Paulus und Barnabas sind relativ zeitig dahin gegangen und haben sich ein Jahr lang in diesem Antiochia aufgehalten, haben dort die Gemeinde mit aufgebaut. Und interessanterweise ist das sozusagen die Heimatgemeinde oder die Startgemeinde für Paulus gewesen, für alle seine Missionsreisen. Er ist also nicht von Jerusalem gestartet, sondern hat strategisch günstig sich einen anderen Ort, eine größere Stadt, eine besser gelegene Stadt ausgesucht. Wobei wir nicht erfahren, wieso er ausgerechnet das genommen hat. Also es geht los in diesem Antiochia, in dieser Megastadt der damaligen Zeit, die reich war, die auch Jerusalem unterstützt hat. Das wird direkt von Anfang an auch erzählt in der Apostelgeschichte, kurz vor den Dingen, die wir jetzt hier gleich lesen werden. Ich lese uns mal die ersten drei Verse oder zunächst den ersten Vers von Apostelgeschichte 13. Da geht das Ganze mit den Missionsreisen los. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt Niger, Lucius von Kyrene, Manaen, der gemeinsam mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Wir können jetzt davon ausgehen, dass das vielleicht so die Leitungsgruppe war dieser Gemeinde oder zumindest vielleicht die Missionsgruppe, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Sehr internationale Namen, die hier zusammenkommen. Jüdische Namen, griechische Namen. Niger, das heißt wahrscheinlich, dass er ein Farbiger war, oder ein Reicher, dieser Manaen, der zusammen mit dem Landesfürsten erzogen war. Also eine sehr bunte Truppe, die dort zusammengekommen ist. Und was haben die gemacht, diese Leitungsleute? Einmal fasteten sie für einige Zeit und widmeten sich ganz dem Gebet vor dem Herrn. Da sagte der Heilige Geist zu ihnen, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Daraufhin fasteten sie noch einmal, beteten, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Hier steht so ganz einfach, da sagte der Heilige Geist zu ihnen. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das so liest. Also ich wüsste gerne, wie das passiert ist. Haben die eine Stimme gehört irgendwie vom Himmel herab? Oder ist das eine Zusammenfassung von dem, was sie miteinander zusammengetragen haben in dieser Gebetszeit? Wie ist das eigentlich konkret zu verstehen? Der Heilige Geist redet zu ihnen, sagte ihnen. Wir wissen es nicht. Sie sagen es uns nicht oder es wurde nicht so aufgeschrieben. Aber was auffällig ist, wer die Apostelgeschichte mal unter diesem Aspekt weiterliest, ist der Heilige Geist ganz oft derjenige, der handelt. der redet, der verhindert, der etwas leitet, der etwas führt. Dort, wo wir sagen würden, Jesus hat zu mir gesagt oder Gott hat mir deutlich gemacht, da steht dort immer der Heilige Geist, redete und sagte und führte. Also der ist der Eigentliche, der dort handelt, diese Person Gottes, ist Subjekt in der Apostelgeschichte. Deswegen, wenn wir sagen, Gott redet durch den Heiligen Geist, müsste man eigentlich genau genommen sagen, Gott redet, indem der Heilige Geist spricht oder so ähnlich. Denn eigentlich ist hier der Heilige Geist als Person angesprochen. Aber das können wir grundsätzlich festhalten, wenn Gott redet, wir wollen uns ja fragen, wie können wir hören auf das, was Gott sagt. Wenn Gott redet, dann redet er durch den Heiligen Geist. Dann redet er, indem der Heilige Geist uns etwas deutlich macht. Wir wissen also nicht hier, wie das überhaupt passiert ist. Wie ist das da geschehen? Aber wir können uns so ein bisschen das Drumherum anschauen, unter welchen Bedingungen das geschehen ist. So das Setting, auf modern gesagt. Also in welchem Rahmen bewegt sich das, wenn der Heilige Geist so redet? Das Erste und das Wichtigste steht ja auch gleich zu Anfang. Es war ein gemeinsames Hören dieser Gruppe. Da steht nicht, der Paulus hatte eine Eingebung oder irgendwas anderes. Kommt auch mal vor, später in der Apostelgeschichte. Aber hier ist es ein gemeinsames Hören. Diese Leitungsgruppe trifft sich zusammen, weil sie ein Anliegen hat, weil ihnen etwas auf dem Herzen liegt, weil es dran ist. Vielleicht ist das ihre wöchentliche Gebetszeit gewesen. Da war schon ein bisschen intensiver. Also sie beten, sie hören hier gemeinsam. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um auf das Reden des Heiligen Geistes zu hören, dass es im Miteinander geschieht, im Aufeinanderhören, weil Gott nicht nur zu einem redet, sondern zu vielen. Und dann beten sie, steht da so. Wir können uns vorstellen, auch von dem, was Paulus an anderen Stellen sagt, was Beten alles ist, dass sie gebetet haben um Weisung, bitte. Sie sicherlich auch Zeit hatten, so wie wir gerade uns Zeit genommen haben, zum Lobpreis, zur Anbetung. Das kommt sicher auch vor mit Psalmen und Liedern. Und es war sicher auch Fürbitte dabei, dass sie Gott das gesagt haben, was ihnen auf dem Herzen liegt, das Evangelium auch woanders hinzubringen oder was ihr Anliegen war. Also beten und dann kommt Fasten. Eine der wenigen Stellen überhaupt im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, wo von Fasten die Rede ist. Fasten war so ein bisschen anrüchig, würde ich das mal nennen. Also es war sehr vorsichtig zu handhaben, denn gefastet wurde überall in der Zeit, also im Judentum als auch in allen möglichen heidnischen Religionen, wurde gefastet. Aber immer mit dem Ziel, wenn ich jetzt faste und mir das Leben besonders schwer mache, dann zwinge ich Gott sozusagen, dass er mich dann auch hört, dass er das auch macht, was ich will. Deswegen war Jesus schon sehr kritisch zum Fasten und auch im Neuen Testament wird das sehr vorsichtig gesagt, weil christliches Fasten nicht darum geht, Gott überzeugen zu müssen oder ihn zu irgendwas zu zwingen, sondern es geht bestenfalls darum, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt in dieser Zeit mehr, als ich das tun kann, wenn ich jetzt etwas essen würde. Aber es geht nicht darum, Gott zu beeinflussen oder Gott zu überzeugen, dass ich es jetzt ganz ernst meine. Deswegen ist das Fasten im Neuen Testament immer sehr vorsichtig. Hier haben sie es getan, um sich zu konzentrieren. Und etwas fehlt hier, was wir sicherlich sofort noch anführen würden, nämlich Lesen der biblischen Schriften. Also Lesen in der Bibel, würden wir sagen. Nun gab es damals die Bibel noch nicht. Das heißt, das Neue Testament musste erst noch geschrieben werden. Und das Alte Testament lag ihnen sicherlich auch nicht vor, vielleicht in Auszügen, je nachdem, wie reich diese Gemeinde war. Wir würden es heute selbstverständlich dazu schreiben, natürlich. Wir hören miteinander gemeinsam auf das Reden des Geistes, indem wir in der Bibel lesen, indem wir miteinander Bibelstudium betreiben und uns fragen, was Gott auf die Weise uns zu sagen hat. Also das ist so das Setting, das Drumherum. In diesem Ganzen, im gemeinsamen Hören, Beten, Fasten, Lesen der Bibel, da geschieht das, da geschieht etwas, wo dann am Ende es heißen kann, der Heilige Geist hat zu uns gesprochen und hat das und das gesagt. Mal mehr unmittelbarer, mal im gemeinsamen Austausch. So haben sie also miteinander gehört, haben das gehört, was Gott ihnen deutlich gemacht hat. Und er sagt ihnen, stellt mir diese beiden frei für den Dienst. Es hätten vielleicht auch andere sein können. Also vor dieser Gebetszeit wäre vielleicht auch, was weiß ich, Simeon oder Lucius losgezogen. Aber hier wird deutlich, Barnabas und Saulus sollen es sein. Jetzt haben sie so einen Auftrag gehört. Die sollen also losziehen. Und was jetzt? Ihr kennt ja vielleicht dieses Bild vom Auto. Ich habe da mal eins mitgebracht. Es genügt ja nicht, wenn man sich informiert, wo geht die Reise lang, schon mal plant. Es genügt auch nicht, dass man genau weiß, wie so ein Auto bewegt wird, man also einen Führerschein hat. Es genügt nicht, dass man mal so am Lenkrad dreht, sondern solange man nicht den Zündschlüssel nimmt und das Auto startet oder je nach modern auf den Knopf drückt, je nachdem wie dein Auto gestartet wird und losfährt, nützt das alles nichts, was man vorher weiß. Man muss dann losfahren. Man muss schauen, wie sich das entwickelt. Und so ähnlich werden wir das jetzt hier auch gleich miteinander erleben. Sie haben hingehört, Sie haben einen Auftrag von Gott gehört, aber was das im Einzelnen bedeutet, das muss ich jetzt auf dem Weg herausstellen. Dazu müssen Sie jetzt tatsächlich den Zündschlüssel nehmen und losfahren, sich also auf den Weg machen. Und das machen Sie tatsächlich. Sie starten, wie gesagt, in Antiochia und dann über Zypern und noch kleine Städte landen Sie wieder in Antiochia. Das verwundert einen manchmal ein bisschen, wenn man das liest. Das ist ein anderes Antiochia in Pisidien, kleinerer Ort, gar nicht so wichtig. Orte wurden gerne nach Kaisern und Königen benannt. Antiochus war also so ein König. Oder Caesarea gab es auch zig, alle nach dem Kaiser benannt, um dem die Ehre zu geben. Also hier ein weiteres Antiochia. Da kommen Sie jetzt also an und jetzt schauen wir mal, wie sich das entwickelt, wie sich das umsetzt, was Sie vorher als Auftrag gehört haben, wie das jetzt ins Leben hineinkommt, wie Sie auf dem Weg Gottes Reden wahrnehmen. In Vers 14, Apostelgeschichte 13, Paulus und Barnabas zogen von Perge aus weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Am Sabbat gingen sie dort in die Synagoge und nahmen Platz. Das war ihre Strategie bis hierhin. Erstmal in die Synagoge gehen. Also da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie die Leute da sind. Wir sind auch Juden. Wir wissen, wie Synagogengottesdienste ablaufen. Und das ist erstmal sozusagen sicheres Gebiet. Da fangen wir erstmal an. So haben sie das meistens gemacht, wenn sie in eine Stadt hineingekommen sind. Und dann geht's auch schon gleich weiter. Nach der Lesung aus dem Gesetz und den Propheten ließen die Synagogenleiter ihnen sagen, ihr Brüder, wenn ihr ein ermutigendes Wort für das Volk habt, dann sprecht. Da stand Paulus auf, bat mit einer Handbewegung um Ruhe und sagte, ihr Männer von Israel und ihr anderen, die ihr an den Gott Israels glaubt, hört her. Und dann folgen 17 bis 41 viele, viele, viele Verse, wo also Paulus das Evangelium erklärt und es einbindet in die Geschichte Gottes mit Israel. Geht los bei Mose und dann kommt David und irgendwann landet er dann bei Jesus und erklärt, was das Evangelium bedeutet. Also Paulus nutzt hier die übliche Sitte, dass man, wenn man in der Synagogengemeinde zusammenkommt, jeder mal was beitragen kann und erklärt also dort das Evangelium den Juden, die dort sind, ihr Männer von Israel und den sogenannten Gottesfürchtigen. Also wir haben hier ein Beispiel für die Verkündigung an die Juden und die Gottesfürchtigen. Gottesfürchtige, das waren Leute, die zwar an den Gott Israels glaubten, die aber keine Juden werden wollten oder konnten. Denn wenn man Jude wird und das hundertprozentig machen will, dann muss man ganz viele Gesetze einhalten. Und das ist sehr umständlich, manche Gesetze einzuhalten und sich daran zu halten. So gab es viele, die zwar an den Gott Israel glaubten, sich auch zu der Synagogengemeinschaft gehalten haben, aber keine Juden wurden. Und die sind hier gemeint. Also hier haben wir also ein Beispiel dafür, wie Paulus predigt oder gepredigt hat, wenn er in der Synagogengemeinschaft hat. Kleine Erinnerung an die Predigt von letzter Woche, da ist ein bisschen später, sind wir ein paar Orte weiter, Apostelgeschichte 14 oder dann auch nochmal in 17 in Athen. Da war ja dieses Beispiel, wie Paulus gepredigt hat, wenn er an die Heiden, also an die Nichtjuden, sich gerichtet hat. Sehr spannend, wie er da unterschiedliche Akzente legt. Jeder, der das nochmal in Ruhe nachlesen wird, wird also merken, es ist das eine Evangelium, aber es muss immer so gesagt werden, dass die Menschen es auch verstehen können, je nachdem, wem man da gerade begegnet. Und das hat Paulus auch so gehalten. Also er verkündet dort das Evangelium den Leuten und erzählt, wie Jesus also in die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel hineingehört. Und als er damit fertig ist, Vers 42, geht es so weiter. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, bat man sie, erzählt uns am nächsten Sabbat noch mehr von dieser Sache. Die Versammlung löste sich auf, viele Juden und Leute, die zum Judentum übergetreten waren und an den Gott Israels glaubten, folgten Paulus und Barnabas. Die beiden sprachen ausführlich mit ihnen, sie redeten ihnen zu, sich ganz auf die Gnade Gottes zu verlassen. Also hier in diesem letzten Satz deutet sich das Neue an, was Paulus dort bringt. Es geht um die Gnade Gottes, die in Jesus Christus erfahrbar geworden ist. Der große Unterschied zu dem, was bisher gewesen ist. Also, sie haben dort sich vereinbart, am nächsten Woche, am nächsten Sabbat geht's weiter. Der ein oder andere hat ja schon mal mitbekommen, dass ich mich für Formel 1 interessiere und da auch ganz gut auf dem Laufenden bin. Und dann ist es so, dass am Sonntag meistens die Rennen sind und am Montag kann man dann nochmal nachlesen, was alles so war. Da gibt's so ein Newsletter und da gibt es immer die Rubrik, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat. Es gibt auch die Rubrik, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, das gibt's auch noch. Und dann wird anhand von einzelnen Personen das nochmal aufbereitet, was gut gelaufen ist, was erfolgreich war und was ganz daneben ist. Ich glaube, dass Paulus nach diesem Tag gut geschlafen hat. Also der hat da mit den Leuten geredet, man hat sich verabredet für nächste Woche, man ist ins Gespräch gekommen. Ich denke, dass Paulus ein gutes Gefühl hatte und Barnabas nach diesem Schabbat, nach diesen Begegnungen dort in Antiochia. Also wenn Gott redet und auf dem Weg redet, dann redet er hier sicherlich durch Bestätigung auf dem Weg. Dass man also etwas angeht, was man von Gott her gehört hat, was dran ist und man merkt, da tut sich was. Da, ich will es nicht erfolgreich nennen, aber man merkt, da bahnt sich ein Weg. Also eine Bestätigung dadurch, dass sich etwas tut, dass Dinge gelingen, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass Menschen hinhören, dass man ins Gespräch kommt. Man merkt, da ist etwas auf dem Weg. Manche nannten das mal das Prinzip der offenen Türen. Ich bin immer so ein bisschen gegen Prinzipien oder Prinzipienreiterei im Glauben, weil das immer so tut, als wenn man das und das macht, dann wird auf jeden Fall das und das. Also Prinzipien sind immer so eine Sache. Aber dieses Prinzip der offenen Tür bedeutet, ich versuche verschiedene Wege, versuche mal die Tür aufzumachen hier und da und da und dort, wo die Tür sich öffnet, diesen Weg gehe ich und schau mal, ob das Gottes Weg ist. So ähnlich ist das gemeint. Also ich höre auf Gottes Reden, habe einen Auftrag und merke, da geht der Weg weiter, dann gehe ich den erstmal, solange und so gut es funktioniert. Prinzip der offenen Türen. Etwas moderner hat das der Rick Warren mal ausgedrückt in seinem Buch Kirche mit Vision, ist auch schon nicht mehr ganz so frisch, 1995. Auf geistlichen Wellen surfen hat er das mal genannt. Vielleicht hast du das schon mal mitbekommen oder ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt. Er sagt, wenn ein Surfer in Kalifornien oder wo immer die unterwegs sind, surfen will auf seinem Brett, dann kann er keine Wellen machen. Der kann sich also nicht ans Ufer stellen und erstmal Wellen machen oder wie auch immer oder pusten, damit da eine Welle kommt, sondern der muss da so lange rumpaddeln auf seinem Surfbrett, bis die Welle kommt, dann springt er drauf und dann geht's los. Also ich habe noch nie gesurft, wie ihr gerade merkt an der Erzählung, aber ich kann mir das so vorstellen. Man kann also die Welle nicht machen. Man muss die Welle, die da ist, nutzen. Und das hat er als Bild übertragen auf Gemeinde. Wir können nicht irgendwas machen, wir können keine Bewegung initiieren, wir können nichts übers Knie brechen, aber dort, wo Gott handelt, da müssen wir aufmerksam sein. Da müssen wir ganz aufmerksam sein, dass wir die Welle erwischen, dass wir da mitmachen. Wenn Gott uns plötzlich Menschen schickt oder Leute hat, die ein besonderes Anliegen auf dem Herzen haben und es tut sich was, dann sind wir dran als Gemeinde. Wir müssen nicht überlegen, da und da und da machen die das so und so, wir müssen das auch imitieren, so müssen wir das auch heute machen. Aber wenn Gott handelt, dann sind wir dran mitzusurfen. Dann dürfen wir diese Welle nicht verschwappen lassen, sondern dann ist es dran mitzugehen bei dem, was Gott gerade tut. Also auf geistlichen Wellen surfen oder Gott redet durch Bestätigung auf dem Weg. Da tun sich Türen auf. Wenn man das aber nur alleine sagen würde, dann wären wir sehr schnell bei sowas wie so einem Wohlstands- oder Heilungsevangelium. Also dass man sagt, nur dort, wo erfolgreich etwas läuft, nur dort, wo ich reich werde oder heil werde oder gesund werde, da ist Gottes Reden. Und wo das nicht passiert, dann bin ich auf dem falschen Weg. Das wäre eine Überzeichnung dieses einen Hinweis. Denn hier geht's auch nicht nur erfolgreich weiter. Denn tatsächlich am nächsten Sabbat wollen sie das Eisen schmieden, was da gerade heiß ist. Und da läuft's dann doch ein bisschen anders. Am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, um die Botschaft vom Herrn zu hören. Als die Juden sahen, wie groß die Menge war, wurden sie eifersüchtig. Ständig widersprachen sie dem, was Paulus sagte und spotteten darüber. Also hier geht's jetzt nicht ganz so locker flockig weiter, wie es da am Anfang gewesen ist. Plötzlich Widerspruch, Widerstand Da sind einige, denen gefällt das überhaupt nicht, was Paulus dort sagt und erzählt und können dem gar nicht mitgehen. Gott redet nicht nur durch Bestätigung auf dem Weg, sondern auch durch Schwierigkeiten auf dem Weg. Es muss nicht automatisch heißen, dort wo Schwierigkeiten sind, dort wo es nicht richtig weitergeht, dass das nicht mehr Gottes Weg sein kann. Sondern es gibt Situationen, wo wir den Auftrag kennen, wo wir weitermachen und wo Widerstand und Anfechtungen da sind und manchmal auch etwas durchgekämpft werden muss. Wo man weiß, diesen Kampf muss ich jetzt um des Auftrags willen oder wir müssen diesen Kampf um des Auftrags willen führen. Wenn wir jetzt hier ausweichen, dann würden wir gerade dem, was Gott möchte, gerade dem ausweichen. Also Widerstand heißt nicht automatisch, dass wir auf dem falschen Weg sind. Widerstand und Anfechtungen können gerade auch bedeuten, dass wir auf dem richtigen Weg sind, weil Widerstand menschlicherseits, geistlicherseits dazugehört. Gerade die Tage wieder etwas gelesen über Menschen, die in anderen Ländern um ihres Glaubens verfolgt werden oder sogar ins Gefängnis kommen. Wenn die sagen würden, jetzt, weil ich im Gefängnis gelandet bin, bin ich auf dem falschen Weg gewesen, dann würde das Ganze wäre das absurd, sondern gerade daran merken sie, es ist Gottes Weg, auch wenn er schwer ist. Also Schwierigkeiten gehören mit auf den Weg. Wie gehen Paulus und Barnabas mit diesen Schwierigkeiten um? Es gäbe jetzt ja verschiedene Möglichkeiten, auf solche Schwierigkeiten zu reagieren. Sie gehen einen ganz bestimmten Weg und lernen dabei dann auch noch etwas. Ab Vers 46 geht es weiter. Aber Paulus und Barnabas ließen sich nicht einschüchtern. Und sagten, ihr, also als jüdische Gemeinschaft, als Männer von Israel, ihr wart die Ersten, denen wir das Wort Gottes verkünden mussten. Aber ihr wollt nichts davon wissen. Ihr habt euch selbst davon ausgeschlossen, das ewige Leben zu empfangen. Seht doch, deshalb wenden wir uns jetzt an die Heiden. Wenn von Heiden die Rede ist, dann sind immer Menschen gemeint in der Bibel, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Geht jetzt nicht also um die schlimmen Heiden oder irgendwie sowas, sondern das heißt eigentlich nur, das sind Leute, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Wir wenden uns jetzt an die anderen. So hat es uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Heiden gemacht. Du sollst die Rettung zu allen Menschen bringen, bis ans Ende der Welt. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen den Herrn für dieses Wort. Und alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Die Botschaft vom Herrn verbreitete sich in der ganzen Gegend. Also Paulus ändert den Weg, den sie gehen. Nicht den Auftrag, den sie haben, aber die Art und Weise, das jetzt umzusetzen. Interessante Formulierung hier gegen Ende. Alle, die für das ewige Leben bestimmt waren, kamen zum Glauben. Also hier wird wieder Gottes Handeln deutlich gemacht. Gott führt, wenn jemand zum Glauben kommt, sogar für das ewige Leben bestimmt ist. Also Gott redet durch Schwierigkeiten auf dem Weg, aber auch durch alternative Wege. Dass man plötzlich merkt, dann geht es jetzt woanders lang. Ich habe diesen Weg gesehen, also Paulus wollte das Evangelium in den Städten zunächst den jüdischen Brüdern und Schwestern bringen, merkt, das funktioniert nicht und ändert den Auftrag, ändert den Weg, indem er sich den Heiden zuwendet. Er zitiert hier, oder genau so kann man das sich auch nochmal veranschaulichen, manch ein modernes Navi verfolgt ja nicht nur stur das Ziel, kürzester Weg oder schnellster Weg, sondern heutzutage wird ja geschaut, sind die Wege auch frei und plötzlich gibt es Umwege, die man sonst gar nicht fahren würde oder andere Wege, und damit man schneller ans Ziel kommt. Und so ähnlich ist das hier auch. Gott hat das Ziel sicherlich ihnen als Auftrag gegeben und jetzt merken sie, dann wählen wir einen anderen Weg. Denn der Weg, den wir gesehen haben, der ist jetzt gerade durch eine Baustelle hier verschlossen oder ist zu viel los. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Denn Paulus zitiert hier einen Bibelvers aus Jesaja 59, Vers 6, der eigentlich an den Gottesknecht gesagt ist. Ich weiß nicht, ob er diesen Bibelvers schon im Blick hatte, als er in Antiochia damals losgezogen ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt erst durch diese Umstände wird ihm deutlich, hier ist etwas Neues. Hier ist Gott mit mir unterwegs und will etwas Neues in Bewegung setzen. Als Licht für die Heiden. Also, dass durch ihn und durch Barnabas Menschen auch Menschen zum Glauben kommen, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Also Gott redet durch alternative Wege, durch neue Wege, die sich auftun. Dann sind sie noch ein bisschen weitergezogen. Das haben wir uns letzte Woche angeschaut, noch ein bisschen nach Osten, die drei Städte dort. Und irgendwann sind sie wieder zurückgereist, wieder bis zum Ausgangspunkt nach Antiochia. Und dort berichten sie dann der sendenden Gemeinde, ihrer Heimatgemeinde, was sie erlebt haben. Und da betonen sie nochmal, was sich auf der Reise aus diesem Auftrag heraus entwickelt hat. Von dort segelten sie nach Antiochia, oder Apostelgeschichte 14, Vers 26 ist das. Von dort segelten sie nach Antiochia. Hier waren sie ja für ihre Aufgabe der Gnade Gottes anvertraut worden. Und diese Aufgabe hatten sie nun erfüllt. Nach ihrer Ankunft riefen sie die Gemeinde zusammen. Sie berichteten, was Gott durch sie getan hatte. Er hat den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet. Das ist was Neues passiert. Etwas, was sie vor, weiß nicht wie viele Wochen, als sie losgezogen sind, noch nicht so im Blick hatten. Den Heiden die Tür geöffnet. Da ist etwas Neues gewesen. Der Auftrag war klar, wir sollen das Evangelium den Menschen bringen in Kleinasien. Und dann haben sie es versucht, so wie sie es bis dahin verstanden haben, nämlich den jüdischen Geschwistern, dieses Wort Gottes, das neue Wort Gottes zu bringen, das, was durch Jesus dazugekommen ist. Und das funktionierte nicht so richtig. Und jetzt sind sie bei denen gelandet, die noch gar keinen jüdischen Hintergrund haben. Er hat den Heiden die Tür zum Glauben geöffnet. Gott redet durch den Heiligen Geist. Und das tut er in manchen Schritten auf dem Weg. Ich möchte das nochmal als Zusammenfassung uns vor Augen führen. Gott redet und gibt einen Auftrag im gemeinsamen Hinhören in Gebet und Bibellesen und Fasten und was wir noch alles dazu nehmen können. Ich glaube, dass das mitunter Zeiten gibt, die ganz wichtig sind, wo wir uns Zeit nehmen, in einer Gruppe, in der wir zusammenarbeiten, als Gemeinde hin und wieder zu fragen, sind wir noch auf dem Weg? Kommen wir unserem Auftrag nach? Was will Gott uns aufs Herz legen? Und das ist oft sehr allgemein. Das ist nicht so speziell, dass wie so beim Navi steht, biegen Sie rechts und links und rechts und links ab, sondern es ist so ein neues Bewusstsein für den Auftrag, ein gemeinsames Hinhören in Gebet und Bibellesen. Aber wenn man nur das hat, wenn man nur sagt, ja, das ist unser Auftrag und dann nichts weiter, dann passiert da auch nichts, sondern man muss sich auf den Weg machen, anders geht's nicht. Und es gibt Bestätigung auf dem Weg, das, was Warren nennt die geistliche Welle surfen, dass man merkt, da tut sich was. Also wir haben das auf dem Herzen, dem Herrn zu dienen, wir wollen diesem Auftrag nachkommen und jetzt plötzlich merken wir, diese und diese Leute kommen oder die und die Menschen liegen uns auf dem Herzen in unserem Umkreis oder was auch immer. Und dann geht man diesen Weg und versucht da weiterzukommen. Dort, wo Gott schon am Werk ist, das ist das Entscheidende. Nicht wir müssen die Wellen machen, nicht wir müssen den Wind machen, sondern wir müssen nur auf das achten, was Gott schon tut. Und dem nachkommen. Und da dann aber auch alle Kraft hineinsetzen. Da dann auch einseitig sein, oft in dem, was dran ist. Aber nicht nur, wenn es gut geht, ist das die Bestätigung für Gottes Reden, sondern auch, wenn Schwierigkeiten da sind. Es gibt Dinge, wo Schwierigkeiten, wo Anfechtungen kommen auf dem Weg, wo Widerstand sehr konkret wird. Und das bedeutet nicht, dass man automatisch auf dem falschen Weg ist, sondern das heißt, dass gerade dort, wo der Widerstand da ist, Gottes Weg besonders deutlich ist. Es gibt menschliche Schwierigkeiten, es gibt geistliche Schwierigkeiten, es gibt ganz viele unterschiedliche Arten, wie Schwierigkeiten auftreten können. Aber das kann auch gerade ein Zeichen sein, dass man auf dem richtigen Weg ist. Aber Gott redet, sowohl in der Bestätigung als auch in den Schwierigkeiten. Und es kann sein, dass er neue Wege aufweist. Ein Kollege sagte mir mal, zitierte mal die Bibel, sei flexibel, sagt die Bibel. Ich habe das bis heute noch nicht gefunden, wo das genau steht. Aber ich finde den Spruch sehr gut. Sei flexibel, sagt die Bibel. Also richte dich immer wieder auf das ein, was gerade dran ist von Gott her. Frag neu danach. Es geht nicht um Prinzipienreiterei. Es geht nicht darum, dass man einmal irgendeinen Weg für immer und richtig erkannt hat, sondern dass man miteinander den Auftrag im Blick hat und dann schaut, was ist heute und hier dran. Wenn wir diese Liste, und man kann sie sicherlich noch mit vielen Punkten ergänzen, so sehen, dann könnte das etwas verunsichern. Das, was dahinter steht, ist, es kann so sein, es kann aber auch so sein. Also wir wollen miteinander Gottes Reden hören, haben einen Auftrag erkannt, aber es kann sein, dort wo es bestätigt wird, ist richtig, es kann sein, dort wo Widerstand ist, ist richtig und es kann sein, dass wir noch einen neuen Weg finden. Ist alles irgendwie sehr unsicher. Es wäre doch viel schöner, wenn man mit diesem Auftrag, den man hört, gleichzeitig auch die Landkarte mit einem genauen Weg, der eingezeichnet ist, bekommt. So geht mir das jedenfalls, wenn ich das so sehe. Wenn ich höre, es kann so sein, es kann aber auch so sein. Es könnte sein, dass das dieser Widerstand der Anzeiger ist dafür, dass man einen anderen Weg suchen muss. Es könnte sein, dass der Widerstand aber gerade bedeutet, das ist gerade der richtige Weg, den wir gehen. Da sollten wir auch nicht nachlassen. Woher wissen wir das denn jetzt eigentlich? Also wir hören, wir versuchen miteinander, wir lesen miteinander in der Bibel, wir beten, wir fragen. Woher wissen wir das? Ich glaube, es ist nur zu einer Wahrheit wird, wenn wir uns in der Abhängigkeit von Gottes Geist sehen oder von dem, was Jesus als der Auferstandene zu uns redet, was er uns deutlich macht. Es geht nur durch eine Geistverbundenheit, will ich das mal nennen. Ich habe uns dazu diesen schönen Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 7 ausgesucht. Denn der Geist, den Gott uns geschenkt hat, lässt uns nicht verzagen. Vielmehr weckt er in uns Kraft, Liebe und Besonnenheit. Der Geist, der Gott uns geschenkt hat, ist kein verzagter Geist. Also kein Geist, der immer nur ganz unsicher sagt, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es könnte auch alles ganz anders sein. Sondern es ist ein Geist der Kraft, der uns also ermutigt, Dinge auch umzusetzen. Der Liebe, weil es um Gottes Liebe geht, die in diese Welt hineinkommen soll. Dadurch, dass jeder Mensch das erkennen darf und kann, so wie wir es ganz am Anfang auch von Ruth gehört haben, dass Gott uns herzlich lieb hat und dass dafür Jesus in diese Welt gekommen ist. Und auch der Besonnenheit, also des gemeinsamen Überlegens, was ist jetzt dran? Kann das sein, dass dieser Widerstand bedeutet, wir sind auf dem richtigen Weg? Kann es sein, dass wir unseren Weg etwas korrigieren müssen? Aber es geht nur in dieser Abhängigkeit auf dem Weg vom auferstandenen Herrn oder vom Heiligen Geist, von Gottes Reden unmittelbar. Anders geht das nicht. Anders kann diese, ja, wie soll ich sagen, diese Ungewissheit, wo der Weg denn lang gehen kann, nicht gelöst werden. Denn Gott gibt uns keine Landkarte an die Hand, die auf zu jeder Abzweigung immer genau weiß, wo es lang geht. Sondern er möchte, dass wir mit ihm verbunden sind und mit ihm unterwegs sind. Und dann auf dem Weg fragen, lenken wir jetzt ein bisschen mehr nach links, lenken wir ein bisschen mehr nach rechts, müssen wir vielleicht abbiegen oder vielleicht müssen wir mal mit Schwung den Widerstand überwinden. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein, dass es jetzt dran ist. Gott redet durch den Geist in unser Leben hinein und das auch im Miteinander, im gemeinsamen Hören. Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir zum einen den Auftrag als Gemeinde neu, schärfer, genauer in den Blick nehmen, aber dann mit viel Mut, ohne zu verzagen, losgehen, weil Gott uns durch seinen Geist aufweckt, nämlich mit Kraft, Energie, die von ihm kommt, mit Liebe, die Liebe Gottes in unserem Herzen zu anderen weiterzugeben und mit Besonnenheit, mit einem klugen Überlegen, was ist jetzt dran, wie könnte der Weg ausgehen. Gott segne uns dazu. Amen.